So, dies ist die Graukaue, dies sind die Kieler Kurvenschubser. Moin moin und Glück auf, liebe Zuhörer. Und moin André.
Moin Micha.
Ja, wir sind zweistellig. Das ist GK10. Und ja, die Nullnummer mit eingerechnet sind wir jetzt bei unserer 11. Episode. Und ja, zur Feier dieses Anlasses haben wir endlich ein Intro. Das Intro nennt sich Soul-Platten, ist von Karma Instrumentals aus Berlin. Also vielen Dank dafür und hinten raus werde ich das heute nochmal als Outro dann komplett abspielen und in den zukünftigen Episoden dann in kurzer Form. Und ja, genau. So, bevor wir richtig anfangen, also zum eigentlichen Thema kommen, wollte ich eine Kleinigkeit nochmal eben vorweg schicken. Wir haben ja jetzt in den vergangenen 10 Episoden, haben wir ja so ein bisschen ausprobiert und haben verschiedene Dinge besprochen und mit verschieden meine ich auch, dass wir ein paar Dinge dabei hatten, die allgemein, glaube ich, ganz gut verständlich waren und dann hatten wir ein paar Dinge dabei, die für Nicht-Ökonomen vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen waren. Also wir probieren uns da ja noch ein bisschen aus und versuchen dann noch so die goldene Mitte zu finden. Was uns natürlich sehr helfen würde, wäre, wenn wir von euch ein bisschen Rückmeldung dazu bekommen könnten. Also wenn ihr euch das hier anhört und ihr meint, dass die eine oder andere Episode nicht zu ertragen war oder nicht verständlich war, entweder weil wir es schlecht erklärt haben oder auch weil wir einfach die Themen schlecht gewählt haben, könnt ihr uns das gerne mitteilen. Und wenn ihr der Meinung seid, es war vielleicht zu einfach und hat euch nichts gebracht und ihr habt daraus nichts gelernt, könnt ihr uns das genauso mitteilen. Und wenn ihr einfach zufrieden wart, könnt ihr uns das natürlich auch mitteilen.
Natürlich.
So oder so, graukaue.eu ist die Adresse, da findet ihr alle Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben oder auf Twitter anzwitschern. Also schaut da mal rein und dann versuchen wir in den kommenden Episoden uns da immer weiterzuentwickeln und da vielleicht ein Schema zu finden, das gut funktioniert. Eine Sache möchte ich noch vorschlagen für zukünftige Themen, weil ich war im November war ich in der Heimat und habe so einen kurzen Vortrag gehalten, also nicht für Ökonomen oder so, sondern einfach, das war bei der Organisation, die mir damals ermöglicht hat, Austauschschüler zu sein. Und das war eine auf 15 bis 30 Minuten angelegte, ein auf 15 bis 30 Minuten angelegter Vortrag. Und ich hatte den Ökonomie populäre Missverständnisse genannt, weil mir das immer wieder, ich wundere mich sehr oft über so populäre Sichtweisen oder Meinungen und hatte versucht, die zu unterteilen. Also zunächst einmal gibt es natürlich einfach Unwissen oder gefährliches Halbwissen in Bezug auf ökonomische Themen. Das ist ja auch vollkommen okay. Also einfach sich mit etwas nicht auszukennen, etwas nicht zu wissen, ist ja ganz normal. Ob man sich jetzt mit Ökonomie befasst oder nicht, es gibt immer Dinge, die man nicht weiß. Das wundert mich nicht so sehr. Was mich eher wundert, ist zum einen der Aspekt, dass im wirtschaftlichen Kontext oft auch ein moralischer oder ethischer Kontext eine Rolle spielt. Das an sich wundert mich noch nicht so sehr, aber dann, wenn man genauer ins Detail geht, gibt es so ein paar Dinge, über die ich mich manchmal wundere. Und darüber habe ich aber gar nicht gesprochen bei dem Vortrag, sondern die Missverständnisse, über die ich gesprochen habe, bezogen sich lediglich auf Missverständnisse bezüglich der Ökonomik, also der Volkswirtschaftslehre, der Ökonomie als Wissenschaft, so wie sie an deutschen oder weltweit an Universitäten stattfindet. und Forschungseinrichtungen. Na, und ich habe dann ein bisschen über positive versus normative Analysen gesprochen. Dann habe ich kurz was zum Homo economicus gesagt, dann was zur vollkommenen Konkurrenz und habe dann abschließend als Beispiel das Gefangenendilemma gebracht, um zu zeigen, dass es eben dieses eine Beispiel gibt, wo zwei rationale und intelligente Spieler, die im eigenen Interesse und ausschließlich im eigenen Interesse handeln, dann unterm Strich nicht zwangsläufig das sozial optimale Ergebnis erzielen, sondern dass ein Abweichen von der dann dominanten Strategie, worauf man sich eben einigen muss, worauf sich diese beiden Spieler einigen müssen, dass das ein besseres Ergebnis zur Folge haben kann als das reine Marktergebnis. Das war im Wesentlichen der Vortrag, das war ein bisschen schwierig, ich hatte das noch nicht ausreichend durchdacht und ich hatte ja auch nicht viel Zeit, habe dann noch ein bisschen überzogen und so und war jetzt, also der Vortrag, da war ich jetzt nicht wirklich mit zufrieden, weil ich müsste da noch mich noch mehr informieren und so, aber das sind so Dinge, die begegnen mir immer wieder. Das können wir vielleicht irgendwann mal angehen. Ich weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht.
Klar, ich meine, es gibt ja verschiedene Arten von Missverständnissen, hast du ja auch schon gesagt. Ich meine, einerseits natürlich auch auf der Ebene der Nichtwissenschaftler sozusagen, die sich rein oberflächlich, wenn überhaupt, mit ökonomischen Themen beschäftigen, aber eben auch auf der Ebene der Wissenschaftler, vor allem bei Vertretern anderer Disziplinen, die eben auch gewisse Vorbehalte gegenüber Ökonomen hegen.
Ja.
Und ja, da liegt oft natürlich auch das Missverständnis in den Begrifflichkeiten selbst. Ne? Also wenn man Begriffe verwendet wie vollkommene Konkurrenz, ist ja eben oft nicht das Positive vom Normativen zu trennen. Zumindest nicht, wenn man unmittelbar sozusagen sich nur den Begriff vor Augen führt. Und da ist, denke ich, in der Tat auch einiges in Aufklärungsarbeit zu leisten. Gegenüber Journalisten, die sich ja dann oft auch meinen, in solche Themen einmischen zu müssen und dann eben in der Tat Dinge gerne mal verkürzend oder auch nur oberflächlich darstellen.
Und wir haben natürlich auch viele Begriffe, die wir als Ökonomen verwenden, die so von der breiten Masse auch verwendet werden, aber wo unser Verständnis als Ökonomen ein etwas anderes ist, als das in der breiten Öffentlichkeit und einfach Missverständnisse entstehen. Ich meine, es gibt es in anderen Disziplinen auch. Also ich glaube zum Beispiel, der Quantensprung ist so als Paradebeispiel dafür, dass ein wissenschaftlicher Fachbegriff komplett falsch verstanden wird, weil ein Quantensprung ist eben kein großer Sprung, sondern ein möglichst kleiner Sprung auf ein meist sogar etwas niedrigeres Niveau, wenn ich das richtig verstehe. Gut, aber das müssen wir nicht heute vertiefen. Ich wollte nur einmal darauf hinweisen, dass ich diesen kurzen Vortrag da vorbereitet hatte und gemerkt habe, dass ich da noch viel mehr drüber nachdenken muss und noch viel mehr recherchieren muss. Und aber das begleitet mich so konstant. Und
finde ich auch wichtig, sich mit solchen Grundlagen auch nochmal auseinanderzusetzen, weil bei vielen Ökonomen habe ich eben auch den Eindruck, dass sie das Wissen um gewisse Begrifflichkeiten oft auch als selbstverständlich voraussetzen bei ihren Zuhörern und dann manchmal gar nicht merken, dass sie eben auch Missverständnisse produzieren bei dem, was sie von sich geben in der breiten Öffentlichkeit.
Ja, das ist Wissenschaft.
Deswegen finde ich, dass man sich als Ökonom auch mal wieder bewusst sein sollte, ne, was A, das Fundament gewisser Begriffe ist und B, auch wie gewisse Begriffe eben auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.
Ja, ist, glaube ich, ein generelles Problem von Wissenschaftskommunikation. Ne? Also das ist einfach nicht so leicht, wenn du aus dem sprichwörtlichen.
Aber wir haben natürlich den Nachteil gegenüber einem Quantenphysiker. Beim Quantenphysiker weiß man, okay, das ist ohnehin alles wahnsinnig kompliziert. Der weiß das viel besser als ich und ich muss das gar nicht verstehen. Aber bei Ökonomie ist es ja manchmal schon so, wie bei der Nationalmannschaft im Fußball, ne? Dass es dann doch 80 Millionen Nationaltrainer gibt,
genau
die
den
es natürlich
Vergleich
alle besser können.
Genau den Vergleich wollte ich auch gerade bringen. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Ne? Hat dann auch damit zu tun, dass Ökonomie als Wissenschaft nicht so ganz ernst genommen wird. Und ich würde mal behaupten, dass ich mittlerweile ein paar Argumente einige Argumente habe, wie wahrscheinlich die meisten Ökonomen, um schlüssig zu argumentieren, dass es nicht so wirklich Sinn macht. Gut, aber belassen wir es vielleicht erstmal dabei, ne? Wir hätten sonst auch noch andere aktuelle Themen, auf die wir nochmal eingehen könnten. Also zum Beispiel hatten wir, also es ist ja mittlerweile über ein Jahr her, dass wir diesen Podcast begonnen haben. Und in der Anfangszeit hatten wir mal das Gutachten vom Sachverständigenrat besprochen. Mhm. Das von diesem Jahr ist mittlerweile auch veröffentlicht worden.
Stimmt.
Ja. Und Frau Schnabel ist leider nicht zur Uni Kiel gekommen, um vorzutragen, sondern irgendwie ein Mitarbeiter. Aber ich war an dem Tag sowieso nicht in Kiel, konnte mir das nicht anschauen. Von daher brauchen wir da jetzt nicht groß drauf einzugehen. Ja, kommen wir einfach mal zum heutigen Thema, ne?
Würde genau. ich sagen.
Es ist so, dass also heute, wo wir aufnehmen, ist der 20. Dezember 2018. Das heißt, morgen am 21., Freitag, den 21. Dezember, wird das Bergwerk Prosper-Haniel in Bottrop als letztes deutsches Bergwerk die Regelförderung einstellen. Und somit ist dann die Ära des deutschen Steinkohlenbergbaus beendet. Also mal davon abgesehen, dass die Zeche dann natürlich noch nicht endgültig geschlossen ist und auch die Zeche West in Kamp-Lintfort und eben Büren noch auf sind. Aber das endgültige Ende ist dann jetzt absehbar und ausschlaggebend dafür ist, dass die Förderung von Steinkohle hierzulande deutlich aufwendiger und deutlich teurer ist als in vielen anderen Regionen der Welt, unter anderem eben den USA, Russland und Australien, wo wir die meiste Kohle her importieren. Hm. Und jetzt Ende des Jahres die staatlichen Subventionen auslaufen. Und das wollten wir zum Anlass nehmen, um mal über diesen ganzen Komplex zu sprechen. Da wir heute nicht allzu viel Zeit haben, werden wir das sicherlich in der nächsten Episode, wenn nicht sogar dann noch darüber hinaus, fortsetzen. Gott, das klingt okay, irgendwie. Bei dir im Hintergrund ist gerade Lärm, aber macht nichts.
Ja, das ist ein Flugzeug, leider. Das kann also, ich nicht abstellen.
Ich dachte, das wäre eine große Hummel. Es klang.
Nee, klang das ist nicht mehr die Jahreszeit. Ja. In Hamburg nicht. Nee, es ist leider in der Tat ein ziemlich lautes Flugzeug, aber jetzt ist es auch schon wieder weg.
Ja, macht doch nichts.
Also ich hört zur Information, ich sitze durchaus bei mir zu Hause, nicht am Flughafen, aber ich wohne in Fuhlsbüttel, das ist relativ nah am Hamburger Flughafen. Da kann schon mal sein, dass da im Hintergrund ein bisschen was vorbeifliegt.
Okay. Ja, macht ja nichts. Ist wahrscheinlich am Ende auf der Aufnahme auch gar nicht mehr drauf, aber ich habe es jetzt noch gehört.
Ja.
Gut, bevor wir einsteigen, möchte ich noch mal auf ein paar andere Informationsquellen zum Themenkomplex Steinkohlenbergbau hinweisen. Zunächst einmal und vor allem auf ein anderes Podcast-Projekt, und zwar auf den Kohlenpott von Christian Kessen. Also Kohlenpott wie, halt der Kohlenpott
dabei.
Ja, genau. Also nicht mit Doppel-T, sondern mit D am Ende. Ein sehr schönes Projekt, von dem ich bisher alle Folgen gehört habe. Allerdings erscheinen da jetzt nur noch, ich glaube, 2 oder 3 weitere, weil jetzt mit Ende des Steinkohlenbergbaus endet eben auch dieses Projekt. Aber es gibt schon so ungefähr 50 Folgen und die sind sehr, sehr hörenswert. Und was genau das Folgeprojekt davon sein soll, weiß ich noch nicht, aber ich bin gespannt. Darüber hinaus gibt es, also diese Dinge sind natürlich alle in den Sendungsnotizen verlinkt. Ich möchte da nur einmal vorneweg darauf hinweisen. Dann gibt es noch einen Dokumentarfilm, der nennt sich Der lange Abschied von der Kohle. Der wurde produziert vom WDR, glaube ich, in Kooperation mit der RAG-Stiftung und Evonik oder so. Und ich habe mir den auch schon 2-mal angeschaut. Und das könnt ihr auch tun. Und zwar noch bis zum 5. Januar 2019 in der ARD-Mediathek. Da ist er ja noch so lange verfügbar. Ich dachte eigentlich, dass dieses Depublikationsgebot mittlerweile gekippt worden wäre, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Also ungefähr 2 Wochen lang ist das Ding noch verfügbar, aber ich glaube, man kann es auch als DVD käuflich erwerben.
Mhm.
So, dann habe ich Dann habe ich auf dem YouTube-Kanal von Quarks, dieser Wissenschaftssendung, ich glaube auch vom WDR, habe ich drei interessante Beiträge gefunden zu dem Thema. Die habe ich auch verlinkt und außerdem habe ich bei unserem YouTube-Kanal eine Playlist eröffnet, in der ich in Zukunft alle Videos einfach hinzufügen werde, die wir im Rahmen dieses, also im Rahmen unseres Podcasts mal erwähnen. Und da sind diese drei Beiträge unter anderem jetzt auch drin. Also da geht es so um das eine Video ist zu Bergschäden, glaube ich, das andere zu Luftverschmutzung und weiß ich nicht genau, aber da geht es um die Zeche West in Kamp-Lintfort. Also beispielhaft für das Ende des Bergbaus. Und dann habe ich noch ein Bild verlinkt, das man in der sogenannten Ruhrpott-Galerie findet. Da haben 12, 13 Leute das letzte Abendmahl von Da Vinci nachgestellt. Und zwar in der Kaue auf dem Zechengelände fürs Leopold in Dorsten. Das ist
mit Bergarbeitern, oder?
Genau, mit Bergarbeit. Ist sehr schön geworden. Also, sie haben in der Kaue so einen langen Tisch aufgestellt und so. Ich kann das Bild jetzt natürlich nicht. Ich hätte sonst irgendwie hier eingebunden oder als, ja, irgendwie verwendet. Aber das ist ja aus urheberrechtlichen Gründen nicht so leicht. Deswegen habe ich es einfach in den Sendungsnotizen verlinkt. Sollte sich jeder mal anschauen. Ich glaube, Montankommando nennen die sich, die das organisiert haben. Und ja, gut, also das war die Werbung vorneweg und dann können wir zum eigentlichen Thema kommen. Ich habe nicht zuletzt als Wahlkieler merke ich immer wieder, dass Leuten von außerhalb des Ruhrgebiets oder zumindest Leuten außerhalb NRWs nicht so ganz klar ist, wo überhaupt dieses Ruhrgebiet ist. Und also Steinkohlenbergbau in Deutschland hat natürlich nicht nur dort stattgefunden, sondern natürlich auch im Saarland und in Ibbenbüren, was nördlich vom Ruhrgebiet im Münsterland ist. Aber mit dem Bergbau verbindet man natürlich in erster Linie das Ruhrgebiet und andersherum verbindet man das Ruhrgebiet in erster Linie mit dem Bergbau. Von daher dachte ich, macht es Sinn, wenn wir uns darauf konzentrieren. Außerdem habe ich einen direkten Bezug. Also ich weiß nicht, ob wir es schon mal erwähnt haben. Du kommst ja aus Braunschweig, bist dort aufgewachsen. Wir kennen uns aus Kiel. Ich selber bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Also in Wesel geboren, aber in Dorsten bin ich aufgewachsen. Dort 10 Jahre zur Schule gegangen und dann nochmal 3 Jahre in Bottrop. Hab dort dann mein Abi gemacht, bevor ich damals nach Kiel gezogen bin. Und genau, so. Also, ich hab, wenn ihr die entsprechenden Podcatcher verwendet, dann müsstet ihr jetzt, wenn ich das in der Postproduktion hinbekommen habe, als Kapitelbild eine Karte der Siedlungsstruktur des Ruhrgebiets sehen. Das ist die aus der Wikipedia, ist natürlich auch in den Sendungsnotizen verlinkt, aber ich werde hier erstmalig versuchen, die als Kapitelbild zu hinterlegen. Also könnt ihr euch das parallel zum Anhören dieses Podcasts auch auf eurem Telefon oder wo auch immer anschauen. Außerdem habe ich noch eine Karte verlinkt in den Sendungsnotizen, die weniger die Siedlungsstruktur darstellt und mehr einfach die Städte der Region. Die Karten beziehen sich, also das Ruhrgebiet ist ja kein offizieller lange Zeit war ja nicht so eindeutig klar, was mit Ruhrgebiet gemeint ist. Diese Karten beziehen sich beide wahrscheinlich auf den Bereich, der vom Regionalverband Ruhr abgedeckt wird. Also zum Beispiel der Kreis Wesel ist recht groß und der Kreis Wesel gehört zum Regionalverband Ruhr und somit gehören ein paar Städte zum Regionalverband Ruhr, die sich vielleicht nicht so wirklich zum Ruhrgebiet zählen würden, weil sie eher in der Peripherie liegen, kann ich nicht genau sagen. Aber ich kann ja erstmal versuchen zu erklären, was mir in der Grundschule erklärt wurde. Und im Wesentlichen muss man wissen, wie, muss man vier verschiedene Flüsse kennen. Also zum einen den Rhein, der ist jedem ein Begriff, der entspringt irgendwo in der Schweiz und fließt dann entlang der deutsch-französischen Grenze, irgendwann durch NRW, also durch so Städte wie Köln und Düsseldorf, zur deutsch-niederländischen Grenze und durch die Niederlande und dann in die Nordsee. Mhm. Ja, und der Rhein stellt die westliche Grenze des Ruhrgebiets dar. Also das Ruhrgebiet befindet sich östlich vom Rhein. Also mehr oder weniger Grenze, komme ich gleich nochmal zu, ja, aber so wurde es mir in der Grundschule erklärt. Also der Rhein ist die westliche Grenze. Und dann gibt es drei Flüsse, die alle irgendwo östlich des Rheins entspringen und dann in westlicher Richtung Richtung Rhein fließen und irgendwann in den Rhein münden. Das ist zum einen die Ruhr, nach der das Revier benannt ist. Und die Ruhr stellt die südliche Grenze des Ruhrgebiets dar. Und dann gibt es die Emscher. Die Emscher verläuft nördlich von der Ruhr, also mittig durchs Ruhrgebiet. Und die Lippe ist der nördlichste von den drei Flüssen. Und die Lippe verläuft somit im Norden des Ruhrgebiets, ist die nördliche Grenze. So, warum das Ruhrgebiet Ruhrgebiet heißt und nicht Emschergebiet, da kommen wir gleich noch zu. Die Emscher als mittlerer Fluss teilt das Ruhrgebiet also in die nördliche Hälfte und die südliche Hälfte. Ähnlich wie auch die A40. Die A40 verläuft ähnlich wie die Emscher, eben auch in Ost-West-Richtungen durchs Ruhrgebiet. Mhm. Ja, und wenn man vom nördlichen Ruhrgebiet spricht, meint man die Region nördlich der Emscher bzw. nördlich der A40 und dementsprechend für den südlichen Teil. Mhm. So. Wenn ich jetzt Grenze gesagt habe, dann stimmt das nicht so ganz genau. Also zum Beispiel Dorsten, meine Heimatstadt. Die Altstadt liegt südlich der Lippe, also in dieser Region, die ich jetzt umrissen habe. Aber wie viele andere Städte auch, erstreckt sich Dorsten eben auch nördlich der Lippe, also rein ins Münsterland oder rein nach Westfalen. Und die komplette Stadt gehört natürlich zum Regionalverband Ruhr und wird als Teil des Ruhrgebiets erachtet. Ne? Also wahrscheinlich, also ich bin im, ich bin auf der Hart aufgewachsen, Stadtteil im Süden von Dorsten, direkt neben der Altstadt. Da versteht man sich wahrscheinlich eher als Teil des Ruhrgebiets als die Leute in den nördlichen Stadtteilen wie Lembeck und Rade und so heißen die.
Ist das echt so, dass es eine kulturelle Grenze auch ist dann durch den Fluss oder?
Ja, so ein bisschen. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. In den 70er Jahren gab es ja die Gebietsreform, wo viele Gemeinden und Städte zusammengelegt wurden. Und das ist bei Dorsten ganz ähnlich. Also die Hart hat eine gemeinsame Geschichte mit Galen, was heute ein Stadtteil von Schermbeck im Kreis Wesel ist. Und die nördlichen Stadtteile, also sagen wir mal so, die Altstadt liegt ja, wie ich sagte, südlich von der Lippe und ringsherum gibt es noch so ein paar andere Stadtteile, aber das ist alles so, das ist der Kern der Stadt. Und nördlich von der Lippe gibt es eben so ein paar Stadtteile, die waren ursprünglich unabhängig, die gehörten gar nicht zu Dorsten. Zum Beispiel Wulfen, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Die wurden dann irgendwann eingemeindet und haben eine eigene Geschichte. Und da wird es dann eben ländlicher. Und ja, die würden sich wahrscheinlich, also das ist jetzt keine, also ist jetzt keine relevante Grenze oder so, ne? Aber wenn man nach Norden fährt, da ist es halt dann ein bisschen dünner besiedelt und wahrscheinlich verstehen die Leute sich eher als Westfalen oder Münsterländer. Das überlappt ja alles, ne? Und das eine schließt, also das schließt sich ja nicht gegenseitig aus, ne? Also ich bin halt nicht nur Kind des Ruhrgebiets, sondern auch Westfale oder Münsterländer oder wie auch immer man es nennen möchte. Also es spielt keine große Rolle, würde ich mal behaupten.
Ja, und also du siehst dich sozusagen eher mit einem multiethnischen Background versehen.
Ja, so, genau, so, ja, sozusagen. Ja, also ich meine, das Ruhrgebiet als Ballungsraum bietet vielleicht ein bisschen mehr Identifikation als jetzt Westfalen. Andererseits hat Westfalen eine deutlich längere Geschichte. Ne? Da werde ich gleich auch nochmal zukommen. Das Ruhrgebiet als Metropole oder Ballungsraum ist ja noch sehr, sehr jung und bietet in der Hinsicht wenig Möglichkeit für zur Identifikation. Ne? Also zumindest in traditioneller Hinsicht. Ne? Es gibt so, natürlich so ein paar moderne Dinge oder eben auch den Steinkohlenbergbau. Ja, aber das ist, ich weiß, also ich glaube so in Franken oder so, Ober- und Unterfranken, da wird vielleicht eine etwas striktere Grenze gezogen. Also kann ich nicht, ist nur eine Vermutung, aber oder im Westen des Ruhrgebiets, da wo es dann übergeht in den Niederrhein. Ich weiß nicht, also wenn du so Kamp-Lintfort und Moers und Hünxe und so, ja, ich weiß nicht, wo die sich jetzt eher zuzählen würden. Aber wie gesagt, die müssen sich ja nicht für das eine oder das andere entscheiden. Ne? Also eigentlich ist es ja egal. Genau, so, aber das ist, also ich glaube, das sind ungefähr, also der Regionalverband Ruhr setzt sich dann aus 4 Kreisen zusammen: Recklinghausen, Ennepe-Ruhr, Wesel und Unna und dann noch 11 kreisfreien Städten. Und das sind, ich glaube, insgesamt sowas wie 52 Städte.
Und was ist die größte Stadt?
Aktuell Dortmund habe ich gelesen mit knapp 600.000.
Ach doch, so viel, okay.
Ja, aber das ist praktisch dieselbe Größe wie Essen. Also Essen hat, glaube ich, nur 3.000 Einwohner weniger und wahrscheinlich muss man nicht viele Jahre zurückgehen, da war Essen größer. So, und ich vermute mal, Duisburg und Bochum sind auch nicht viel kleiner. Wobei, das müsste ich jetzt nachgucken, um zu sehen, wie groß die genau sind. Ja, dann, also die 4 Städte sind die größten und dann Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Gelsenkirchen und irgendwann dann auch Recklinghausen, Bottrop und so. Das sind die größeren. Dann gibt es natürlich noch ein paar, die eher klein sind. Aber zum Beispiel der Kreis Recklinghausen, da konnte ich mich lange Zeit nicht mehr genau dran erinnern, weil ich das irgendwie in meiner Grundschule gehört hatte, sowas wie der Kreis Recklinghausen ist der größte Landkreis Deutschlands oder so. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber der Kreis setzt sich zusammen aus 10 verschiedenen Städten und es ist der einzige Kreis, der ausschließlich aus Städten von jeweils mindestens 25.000 Einwohnern besteht. Da gibt es irgendwie keinen anderen
also
Kreis.
Also keine Dörfer jetzt dazwischen, oder wie soll ich das verstehen?
Nö, das sind nur 10 Städte, genau. Also Recklinghausen selber, die Stadt, hat glaube ich so 120.000 und Waltrop bei Dortmund ist wahrscheinlich die kleinste, würde ich mal vermuten, und hat etwas mehr als 25.000.
Okay, also alle quasi zu klein, um für sich genommen kreisfrei sein zu können, dass sie sich eben zusammenschließen, aber jetzt nicht irgendwie noch selber wiederum eine größere Hinterlandregion aufweisen mit Dörfern und Kleinstädten.
Nee. Nee, genau. Also im Westen schließt sich direkt der, also ringsherum, also im Süden hast du ein paar kreisfreie Städte, zum Beispiel Bottrop und Gelsenkirchen sind kreisfrei und Richtung Westen und Norden hast du andere Kreise, also Wesel, Borken, Coesfeld und so. Das hat eventuell so ein bisschen historische Hintergründe, weil es gibt das sogenannte Fest Recklinghausen, also Fest mit V. Und das hat irgendwelche mittelalterlichen, kirchlichen Hintergründe. Also das Fest Recklinghausen ist im Grunde genommen der Kreis Recklinghausen plus, ich glaube, Gelsenkirchen-Bur. Also Bur war ehemals eigenständig und gehörte nicht zu Gelsenkirchen. Und ich glaube, das wird auch noch zum Fest dazugezählt. Und dann gibt es noch so ein paar andere angrenzende.
Das ist heute auch noch eine weitere Verwaltungseinheit oder ist es jetzt rein kulturell?
Nee, also ich glaube, eine Verwaltungseinheit, also ich glaube, selbst bei der Kirche ist das keine relevante Verwaltungseinheit mehr, das ist mehr kulturell.
Was es in Nordrhein-Westfalen ja, glaube ich, auch noch gibt, sind Bezirke, ne? Also sozusagen eine Ebene noch oberhalb der Landkreise, kreisfreien Städte.
Ja, das ist ziemlich kompliziert. Also um das mit dem Fest abzuschließen, das gibt's, ja. Du findest das, also es gibt zum Beispiel das Verkehrsunternehmen, das die Busse betreibt, nennt sich Festische oder Sparkasse Fest und so. Also das gibt schon noch, aber das hat eigentlich keine Relevanz mehr so richtig. Und was war deine Frage?
Ich wollte nicht ablenken, aber nee, ich meine so allgemein, es gibt ja dann auch noch eine weitere Verwaltungsebene mit den Regierungsbezirken in NRW, ne? Gibt es ja in manchen größeren Bundesländern, gab es ja in Niedersachsen, wo ich herkomme, auch eine ganze Zeit lang, bis sie es dann irgendwann abgeschafft hatten. Also Braunschweig, wo ich herkomme, war auch mal die Hauptstadt eines von vier Regierungsbezirken in Niedersachsen. Dann haben sie es aber abgeschafft und dann wurden sozusagen, ich glaube, größtenteils dann die Verwaltungsaufgaben, also entweder an die Landeshauptstadt Hannover übertragen oder eben eine Stufe runter auf die Landkreise.
Ja, die gibt es. Das ist, also die Städte im Ruhrgebiet werden, also es gehört natürlich alles zum Land Nordrhein-Westfalen, das ist klar, ne? Aber auf der Ebene darunter ist es so, dass Teile des Ruhrgebiets von Düsseldorf aus verwaltet werden, also nicht Düsseldorf als Landeshauptstadt, sondern als Regierungsbezirk, nennt sich das, glaube ich.
Und also ist es Teil des Regierungsbezirks Düsseldorf zum Teil.
Genau, also es ist dann so Duisburg und Mülheim und Oberhausen werden da wahrscheinlich dazugehören, also der Südwesten, der Norden, wo ich herkomme, das gehört zum Regierungsbezirk Münster, weil das ist halt noch Westfalen und dann der Südosten ist Regierungsbezirk Arnsberg. So, das wird auch gerne mal als ein strukturelles Problem des Ruhrgebiets angeführt, dass es keine einheitliche Verwaltung bzw. Vertretung für das Ruhrgebiet gibt, sondern das Ruhrgebiet wird als, obwohl es ja ein Ballungsraum ist, wird eben von drei verschiedenen Städten aus, die sich alle nicht selber im Ruhrgebiet befinden, verwaltet bzw. regiert. Was natürlich, wie gesagt, mittlerweile gibt es den Regionalverband Ruhr. Ja, was genau dessen Aufgaben und Pflichten und Rechte sind, müsste ich nochmal genauer recherchieren. Die kümmern sich viel um so Raumplanung, Landespflege und so. Genau, also ist alles äußerst kompliziert, ne? Und insgesamt hat das Ruhrgebiet heute etwas mehr als 5,1 Millionen Einwohner, ja, und ist damit der drittgrößte Ballungsraum Europas. Ja, also Paris und London sind natürlich nochmal deutlich größer, aber das Ruhrgebiet ist natürlich der Einwohnerzahl nach größer als zum Beispiel Berlin, auch deutlich größer. Ne? Und London und Paris sind natürlich nicht industriell geprägt, das heißt, das Ruhrgebiet ist der größte industrielle Ballungsraum in Europa. Ne? Vor allem, weil, also die Abgrenzung ist ja sowieso recht willkürlich, wenn du berücksichtigst, dass das Rheinland sich direkt anschließt und natürlich auch das Sauerland und so, aber das Rheinland ist relativ dicht besiedelt. Also so Städte wie Wuppertal und Düsseldorf liegen direkt im Süden und dahinter kommen noch Köln, auch Leverkusen und Bonn dann letztendlich. Also alles, was Volkswirte als Blue Banana bezeichnet haben, zumindest lange Zeit, ne? Also die ist dir wahrscheinlich ein Begriff, ne? Oder? Also,
habe ich schon mal gehört, ja.
Ja. Also wenn man auf Satellitenbilder schaut, also so Europa bei Nacht, dann sieht man so, also von London über die Benelux-Länder und Nordrhein-Westfalen erstreckt sich dann eben so ein großer Lichtklumpen, der ja so ungefähr eine Bananenform aufweist und Blue wahrscheinlich, weil europäische Flagge oder so.
Genau. Ja, hätte ich jetzt auch assoziiert, ja.
Genau, aber 5,1 Millionen ist jetzt ist jetzt weit weg vom Maximum mittlerweile. Also in den 1960er Jahren waren es schon mal 5,7 Millionen Einwohner. Mhm. Ne? Also infolge des Wirtschaftswunders und auch in der Zeit der Kohlekrise, also bevor dann der Negativtrend hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung einsetzte. Und mittlerweile sind wir bei 5,1 Millionen, aber dieser Abwärtstrend, nach allem, was ich jetzt gesehen habe, ich weiß nicht, ob er komplett verschwunden ist, aber er hat sich zumindest abgeschwächt und im Moment beobachten wir da, glaube ich, eher so eine Seitwärtsbewegung, also wahrscheinlich in erster Linie durch Zuwanderung, wie das bei urbanen Räumen ja immer so ist. Ne? Also urbane Räume, ich meine, das habe ich von Glaser, gibt es auch dieses Buch Triumph of the City. Ne? Ist mittlerweile, glaube ich, schon 10 Jahre alt oder so. Aber ziemlich gut habe ich irgendwann mal gelesen und das ist halt für Städte typisch, dass die Einwohner der Städte durch selbstständige Fortpflanzung sozusagen, es nicht schaffen, die Einwohnerzahl stabil zu halten, sondern das Wachstum eines urbanen Raumes oder einfach das Beibehalten der Größe ist letztendlich immer zu großen Teilen darauf zurückzuführen, dass diese urbanen Räume eine starke Anziehungskraft auswirken auf Leute aus der Peripherie. So, da ist das Ruhrgebiet sicherlich keine Ausnahme. Ne? Ja. Also
vielleicht auch so ein bisschen, weil zu sagen, die Sesshaftigkeit in urbanen Räumen allgemein noch nicht so stark ausgeprägt ist, könnte ich mir vorstellen. Ne? Das ist zu sagen, Großstadtkinder vielleicht auch unter sonst gleichen Bedingungen eine etwas höhere Mobilitätsbereitschaft aufweisen als jemand, der jetzt auf der Scholle geboren ist, da aufgewachsen ist und vielleicht dann auch noch eine stärkere Heimatsverbundenheit entwickelt hat, ne? Durch Nachbarschaftlichkeit und die starken Beziehungen, die sich ja auch im ländlichen Raum dann eben auch im Zuge der Entwicklung der Kindheit ausbilden.
Ja, ich glaube, es gibt also so Leute, die in der Provinz aufwachsen oder auf dem Land, da gibt es wahrscheinlich oder sicherlich gibt es da viele drunter, die es dann irgendwann im jungen Erwachsenenalter in die Städte zieht, also nicht nur um zu studieren oder eine Ausbildung anzufangen, sondern einfach aus sozialen und kulturellen Gründen, aber vielleicht sind das auch diejenigen, die es dann irgendwann so in den 30ern, also den eigenen 30ern, wenn sie selber so Anfang, Mitte, Ende 30 sind und vielleicht eine Familie starten, die dann eher wieder in die Peripherie zurückziehen. Ne? Und Leute, die in Großstädten aufwachsen, die haben vielleicht tendenziell eine Abneigung, dagegen aufs Land zu ziehen, aber wie du sagtest, ja, vielleicht sind die recht mobil in dem Sinne, dass sie gerne bereit sind, in eine andere Stadt zu ziehen.
Genau, das meinte ich halt. Dass sie jetzt nicht unbedingt eine spezielle Vorliebe haben für ihre Stadt, sondern das sich durchaus vorstellen könnten, auch in anderen größeren Städten oder Städten mit ähnlicher Größe zu leben. Vielleicht, weil das Mindset einfach ein bisschen anders ist, ne? Je nachdem, wie sich das ausgeprägt hat.
Ja, ich glaube, das ist, ich meine, das hörst du ja immer wieder, ne? Da bin ich jetzt nicht der Erste, der das feststellt, aber wenn du dir heutzutage die Unterschiede zwischen zumindest westlichen Ländern anschaust, also sei es Europa oder Nordamerika oder Australien oder so, die wesentlichsten Unterschiede sind gar nicht die, die an den nationalen Grenzen verlaufen, sondern eher die, die zwischen dem urbanen und dem ländlichen Raum verlaufen. Ne? Das ist, ich merke das auch immer wieder, wenn ich im Ausland unterwegs bin. Also wenn ich jetzt, Dorsten ist jetzt auch keine Großstadt, ja, aber es ist dann eben doch Stadt und mit direkt angrenzend an, oder nicht angrenzend, aber halt im Ruhrgebiet. Wenn ich Leute aus anderen Ländern kennenlerne, dann da ist irgendwie der kulturelle Hintergrund scheint da gar nicht so groß zu sein, verglichen mit den Leuten, die ich kennenlerne, die irgendwie vom Land kommen. Ist so mein subjektives Empfinden. Ja, auf jeden Fall ist, das Ruhrgebiet ist im Gegensatz zu Großstädten, also ein multizentrischer Ballungsraum. Also es gibt nicht ein Zentrum wie wahrscheinlich in, ja, sagen wir mal, Paris oder auch Hamburg, ne? Sondern es gibt eben viele verschiedene Städte mit eigenen historisch gewachsenen Zentren. Und ich glaube, es ist der Regionalverband Ruhr, die verwenden seit vielleicht 2 Jahren so als Claim Stadt der Städte. So, finde ich eigentlich ganz gelungen, ne, weil irgendwie ist es halt eine Stadt, die sich aus Städten zusammensetzt, komplett wertneutral. Ja, und andererseits für die Einwohner oder die Leute, die dort aufgewachsen sind, ist das vielleicht eben die eine Stadt aller Städte, die eben für die Leute Heimat ist.
Sieht man denn auch räumlich eine Art von Zusammenwachsen? Also ist es so, dass die Städte sich räumlich sozusagen in ihrer Ausdehnung auch näher kommen durch Bauaktivität?
Ja, also der Prozess ist ja heutzutage eher abgeschlossen, ne? Aber in der Vergangenheit auf jeden Fall. Du hast viele Stadtgrenzen, da merkst du gar nicht, dass du, also sagen wir mal zum Beispiel Oberhausen und Mülheim an der Ruhr, so. Also ich erinnere mich, da bin ich, es ist ein willkürliches Beispiel, da könnte man 100 andere Punkte noch für finden, aber ich war irgendwann mit meinem Vater unterwegs, wir wollten zu einem Basketballspiel, um uns das anzuschauen, in Oberhausen, und auf der Suche nach der Halle sind wir irgendwie durch Mülheim gefahren und haben das erst gemerkt, als wir dann wieder das Ortseingangsschild Oberhausen passiert haben. Ja. Also das, ja. Genau, also.
Ja, so hat man es halt in Hamburg mit den Stadtteilen, ne? Und auch das ist ja letztendlich eine historische Entwicklung. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden ja viele Stadtteile auch erst in Hamburg eingemeindet, die eben vorher separate Dörfer oder selbstständige Kleinstädte waren. Und ich meine, da hat eben auch im Zeitverlauf, ein Zusammenwachsen stattgefunden, dem dann irgendwann dann auch die Rechtseinheit gefolgt ist, ne? Insofern. Du sagst ja, aktuell besteht ja nicht unbedingt der Bevölkerungsdruck im Ruhrgebiet, aber wenn jetzt wieder eine stärkere Wachstumsphase einsetzen sollte, dann wäre es ja durchaus vorstellbar, dass auch rein physisch irgendwann dann Städte zusammenwachsen und sich vielleicht dann auch die Frage stellt, ob man dann nicht fusioniert.
Ja. Ja, also
hältst du das für vorstellbar bei manchen Städten?
Ja, nicht nur vorstellbar, das hat es ja sogar auch schon gegeben. Mhm. Ne? Also in den, ich glaube, es war nicht nur eine Phase, aber ich glaube, Anfang der 70er war so die eine große Phase der Gebietsreform oder Gemeindereform. Ich weiß nicht mehr genau, wie es genannt wird. Also zum Beispiel hatte ich gerade schon mal erwähnt, Buhr war ursprünglich eigenständig und ist jetzt ein Stadtteil von Gelsenkirchen. Ist übrigens der Stadtteil, wo, also das Berger Feld nennt sich das, befindet sich in Buhr. Da steht zum Beispiel die Arena auf Schalke und da stand auch das Parkstadion und da ist das Sportparadies, nennt sich das, und eine Schule, wo so die Schalker Nachwuchsfußballer zur Schule gehen, und da ist auch so eine große Multifunktionshalle, wo ich früher, ich habe als Kind und Jugendlicher Basketball gespielt, und Auswärtsspiele auf Schalke haben halt am Berger Feld stattgefunden, also in Gelsenkirchen-Buhr und nicht im Stadtteil Schalke, ne, weil der ist, der befindet sich so innenstadtsnah und das ist recht klein. Genau, Buhr ist nur ein Beispiel. Dorsten hatte ich schon gesagt, hat sich, da wurden verschiedene Gemeinden im Norden so peu à peu eingemeindet. Wanne-Eickel zum Beispiel, was den meisten Leuten in ganz Deutschland wahrscheinlich ein Begriff ist, ist gar keine eigenständige Stadt mehr, sondern Wanne-Eickel gehört jetzt zu Herne.
Okay.
Ne? Also es gibt immer noch Wanne-Eickel Hauptbahnhof, aber es gibt auch Herne Hauptbahnhof. Mm. Und das eine ist eben Herne 1, das andere ist Wanne-Eickel. Ne? Und Wattenscheid war wahrscheinlich mal eigenständig, ist jetzt Bochum.
Aha,
Also ja, das sind wahrscheinlich noch die, also Buhr, Wattenscheid sind wahrscheinlich noch die prominentesten Beispiele, aber
ja,
war natürlich,
kennt man halt noch aus der Zeit, als sie auch mal einen Bundesligisten hatten, in den 90ern.
Ja, langes her. Ja, ja. Aber die Gebietsreform ist eben noch länger her, und also ich bin Jahrgang 84 und seit ich lebe, hat sich da nichts mehr geändert. Meines Wissens. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, dass sich das nicht auch in Zukunft dann noch weiterentwickelt. Gut, so, wir haben noch, ich muss mal eben auf die Uhr gucken. Achso, ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Gut, dann könnten wir jetzt vielleicht von der Geografie mal übergehen zur Geschichte des Bergbaus, durch die das Ruhrgebiet ja letztendlich zu dem geworden ist, was es heute ist. So, die ersten Kohlefunde gab es im 13. Jahrhundert. Das ist, also es gibt diese Legende, dass ein Schäfer im Muttental, also an der Ruhr, sich irgendwann abends ein Feuer gemacht hat, und als er am nächsten Morgen aufgewacht ist, hat er festgestellt, dass ein paar von den Steinen oder von den Dingen, die er für Steine gehalten hat, immer noch glühten. Und der Legende nach waren das die ersten Kohlenfunde, weil die Kohleflöze im Gebiet der Ruhr eben tatsächlich bis an die Oberfläche reichten. Davon ist heute wahrscheinlich nichts mehr über. Mhm. Aber damals war es noch so, und da musste man also nicht graben, um die Kohle zu finden. Mhm. So, aber 1578 hat dann erst der Bergbau begonnen, also eben im Muttental in Witten. Und zwar haben die waagerechte Stollen in den Berg getrieben. Ja, weil 16. Jahrhundert, da war es so mit der technologischen Entwicklung noch nicht so weit, dass man irgendwie was anderes hätte machen können. Und dann sind die eben so vorgegangen und haben die Kohle von Hand abgebaut. Ist übrigens kleiner Exkurs. Ich habe mal in Bolivien in einer Stadt namens Potosí habe ich mal eine Mine besichtigt, wo Silber, Blei und Zinn abgebaut werden. Also man muss sich vorstellen, das liegt halt in den Anden, und die Stadt befindet sich im Tal, und die haben irgendwann angefangen, sich einfach in den einen Berg oder mindestens den einen Berg einfach mehr oder weniger waagerecht reinzubuddeln. Und wenn du als Tourist da hinkommst, dann läufst du halt einfach in den Stollen rein. Also irgendwo ist dann der Eingang. Ja, da konnte ich dann so 10, 20 Meter vielleicht noch aufrecht laufen und danach dann nicht mehr. Das ist alles vulkanisches Material. Mhm. Und ich musste dann ziemlich viel kriechen und rutschen. Und das war, also wenn man klaustrophobisch veranlagt ist, dann ist das nichts, weil da ist schon sehr beengt, und irgendwann, wenn man mal drüber nachdenkt, dass man sich jetzt irgendwo tief in einem Berg befindet, dann...
Ich habe in Thüringen mal ein Bergwerk besichtigt.
Für was?
Das ist eine gute Frage. müsste auch Kohle gewesen sein, ja. Also okay. Ich weiß jetzt, wenn es Braunkohle oder Steinkohle war.
Okay, aber wurde da im Tagebau abgebaut oder was?
Nee, also richtiges Bergwerk, also unter Erde.
Okay, also bist du so vertikal irgendwie mit einem Förderkorb in den Schacht eingefahren?
Genau, mit dem Steiger, wie es so schön heißt, dann richtig tief in die Erde. Ja, ja.
Ich muss nochmal meine Eltern fragen, weil ich habe jetzt die Tage auch schon überlegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mal unter Tage war. Vielleicht war es irgendwie ein Klassenausflug oder so. Ich habe so ein paar Dinge, die dagegen sprechen. Also wir mussten jetzt nicht unsere Kleidung komplett eintauschen. Zumindest kann ich mich da nicht dran erinnern. Ist halt schon sehr lange her. Aber ich erinnere mich dran,
das musste ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwelche Overalls bekommen haben. Nee, ich meine, wir sind da normal in unseren Klamotten runter.
Ach so, weil normalerweise wegen Schlagwetter und so müsste man eigentlich, und Explosionsschutz, müsste man eigentlich ausschließlich Baumwolle tragen.
Okay.
Gut, also müssen wir vielleicht beide nochmal recherchieren. Aber ich weiß, also ich habe so, ich erinnere mich daran, dass ich da irgendwie, ich war nur noch Kind und da war halt.
Bei mir ist jetzt auch schon länger her. Es kann auch sein, dass es ein stillgelegtes Bergwerk war.
Das kann gut sein. Ja, können wir vielleicht nochmal. Ja. Können wir nächste Mal ja nachreichen. Vielleicht sind wir dann ja schlauer. Aber woran ich mich erinnere, ist, dass der Typ, der da die Führung gemacht hat, irgendwann sagte so über uns, also ich bin mir recht sicher, dass ich mit einem Förderkorb eingefahren bin und nicht einfach in einen Stollen reingelaufen bin. Und ich bin mir sicher, dass eben dieser Reiseführer, nennen wir ihn mal, dann irgendwann sagte so, über uns befinden sich jetzt 800, 900 Meter Gebirge. Ja, und nicht so, ihr müsstet euch jetzt vorstellen oder so. So im Museum. Ich glaube, wir waren dann schon echt unter Tage, aber gut, wie gesagt, ist lange her. Und also das in Potosí, wer mal nach Bolivien reisen möchte, das befindet sich außerhalb der Salzwüste zwischen Chile und Bolivien, und war auf jeden Fall eine nette Erfahrung, aber es ist zum Glück alles Vulkangestein und ich hatte nicht das Gefühl, dass es jederzeit einbrechen könnte, aber das war halt dann doch mit wenig, ja, so Maschinen und so hat man da nicht viel gesehen und ich musste, also wir haben natürlich einen Helm gekriegt, aber der ist natürlich ein bisschen hinderlich, wenn man gebückt läuft, weil man da nicht mehr so richtig nicht mehr so richtig sieht, wo die da jetzt die Kabel und Belüftungsschläuche hingehängt haben, weil die hängen da recht wild einfach irgendwie in diesen Stollen rum, die jetzt auch nicht, die auch nicht gerade in den Berg getrieben werden, sondern die müssen halt immer gesprengt werden. Also, ne, die kommen da irgendwie mit, weiß ich nicht, also die kommen jetzt nicht mit einer Hilti oder sonst was oder irgendwie etwas schwereren Maschinen, sondern eigentlich nur mit so Hammer, Meißel, was weiß ich, Spitzhacke, ja, und versuchen da irgendwie so kleine Sprengladungen im Gestein zu platzieren und dann werden die halt irgendwann gezündet und dann hast du wieder ein bisschen Berg, den du rausräumen kannst. Ja. Aber das führt halt nicht dazu, dass du irgendwie so ein gerades Tunnelsystem hast, sondern ja, dann geht's mal rechts rum, mal links rum, dann geht's mal irgendwie eine Leiter runter und man muss. Ja, ich bin eigentlich die ganze Zeit nur gekrochen, abgesehen von den ersten 10 Metern. Und du kriegst da auch nicht so, also hier gibt's dieses Arschleder. Das ist so ein dickes Leder, was du dir halt irgendwie um die Hüfte bindest, wenn du irgendwo mal runterrutschen musst. Ne? Das hatten wir nicht und wir hatten auch keine Knieschoner oder so, wenn du krabbeln musstest auf allen Vieren. So, und das war, und die Luft ist da drin halt verdammt, ja, weil die Bewetterung da nicht wirklich gut ist. Ja, also die Luft da drin ist echt schwer zu ertragen. Und ich hatte noch Glück, weil ich war am 1. Mai da drin und das ist in Bolivien halt Feiertag. Und wir haben nur 2 Arbeiter angetroffen. Das ist weniger als an einem normalen Sonntag. Mhm. Ja, und deswegen war wahrscheinlich die Luftbelastung noch ein bisschen geringer als sonst.
Ja, klar. Ja. Ja,
könnte ich mir vorstellen. Und ja, also da habe ich, also vor denen habe ich seitdem ordentlich Respekt, dass sie sich das antun und die Leute, die arbeiten, die werden noch
in der Regel nicht viele Alternativen haben, ne?
Nee, genau.
Man wohl von ausgehen, ja.
Ja, aber diese eine Alternative sieht dann so aus, dass du wahrscheinlich nicht viel älter als 50, 55 wirst, ne? Also, ja, es ist wahrscheinlich nicht das gleiche wie die Staublunge, die wir hierzulande kennen. Einfach weil die Belastung eine andere ist, aber
wie ist das eigentlich bei den verbliebenen Bergarbeitern hier in Deutschland? Dürfen die früher in Rente als Büroarbeiter? Können die vor 65 gehen ohne Abzüge oder ist das irgendwie anders geregelt?
Kommt drauf an, da gibt es verschiedene Dinge. Es gab die sogenannte Anpassung, wo Leute dann frühzeitig in den Ruhestand geschickt wurden und die Anpassung hat, soweit ich das weiß, dann so eine Interimslösung dargestellt, bis diese Leute in die normale, also normale gesetzliche Rentenansprüche hatten, also irgendwie 65 wurden. Krankheitsbedingt konntest du sicherlich noch viel früher in Rente gehen. Also ich kenne zumindest einen, der wurde ziemlich früh, ich glaube wegen Staublunge, Frührente geschickt. Also je nachdem, was deine Diagnose ist, kann das sicherlich schon mal sein, dass du dann recht früh nicht mehr da auf den Pütt gelassen wirst.
Ja.
So, aber genau, also das medizinische Gründe, dann die Anpassung und ansonsten, also es betrifft natürlich auch nur die Leute, die unter Tage arbeiten, ne? Die Leute, ja, die über Tage tätig sind, die für die ist das Rentenalter wahrscheinlich das normale Alter. Ja, gut, ich mache vielleicht mal hier mit meinen Notizen weiter, damit wir nicht gleich frühzeitig abbrechen müssen. Also ich war an dem Punkt stehen geblieben, wo ich sagte, dass 1578, also vor jetzt 440 Jahren, der Bergbau begann in diesen waagerechten Stollen, eben an der Ruhr. Und ja, lange Zeit hat sich da auch nicht allzu viel dran geändert. Es dauerte dann bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, dass diese Industrie richtig Fahrt aufgenommen hat, denn damals schwappte die Industrialisierung oder industrielle Revolution von Großbritannien rüber auf den Kontinent und dann eben auch nach Deutschland. Und plötzlich gab es dann so Technologien wie zum Beispiel die Dampfmaschine. Also die hat es den Leuten dann plötzlich erlaubt, eben auch vertikal zu graben. Und die Pumpen wurden sicherlich leistungsstärker. Das heißt, die Wasserhaltung wurde nicht nur einfacher, sondern wahrscheinlich überhaupt erst ermöglicht. Es gab Hochöfen, in denen man dann Eisen schmelzen und letztendlich Stahl herstellen konnte. Und es kam natürlich die Eisenbahn auf, mithilfe derer man plötzlich große Mengen Kohle, Koks, Eisen, was auch immer, auch über längere Distanzen transportieren konnte. Ja, und damit begann dann die eigentlich jetzt für uns interessante Entwicklung. 1832 wurde einer der ersten Tiefbauschächte abgeteuft, und zwar nannte der sich Herkules. Ja, also abgeteuft heißt dann eben vertikal in den Boden getrieben, sozusagen. Mhm. Und 1834 war es dann das erste Mal möglich, die sogenannte Mergelschicht durchzuteufen, und zwar auf der Zeche Franz bei Essen-Borbeck. Die Mergelschicht ist eine ungefähr 100 Meter dicke Erdschicht, durch die man erstmal durch muss, um an die Fettkohle zu kommen, die sich darunter befindet. Und Fettkohle ist verkokbare Kohle, also um Koks oder Kokskohle herzustellen, braucht man ja eine bestimmte Art von Kohle. Es gibt ja viele verschiedene Arten, unter anderem eben auch Braunkohle, und eben Steinkohle. Es gibt auch Hartkohle, ist nochmal irgendwie ein anderer Überbegriff, und noch viele andere Kohlesorten, wie eben Fettkohle oder Anthrazit und so. Und Fettkohle, also im Wesentlichen, was man macht, dann in der Koksproduktion und letztendlich in der Stahlerzeugung, ist, dass man die Fettkohle verwendet in der Kokerei und diese unter Luftabschluss stark erhitzt. Dadurch reduziert man die Kohle, also man bekommt dann so Sachen wie Schwefel und so da raus und erhält dann letztendlich die Kokskohle. Und das macht man deshalb, weil das Koks irgendwie einen höheren Brennwert hat. Und diesen höheren Brennwert braucht man, um dann im Hochofen Eisen zu reduzieren und zu schmelzen und dann letztendlich die verschiedenen Eisen, ja, also um dann letztendlich Eisen oder Stahl zu produzieren. Ja. So. Das ist so eine Sache, die fand ich, wir waren damals mit der, also in Bottrop war ich auf dem Berufskolleg für die gymnasiale Oberstufe, habe dort mein Abi gemacht und hatte Grundkurs Chemie. Und da sind wir einmal zur Kokerei Prosper gefahren in Bottrop und hatten da so eine Besichtigung. Und das ist so ein, also dieser Verkokungsprozess, ich finde das immer, ich bin kein Chemiker, ich kann mir das irgendwie immer schlecht vorstellen, dass man Kohle nimmt und die erhitzt. Und man dann letztendlich irgendwie was bekommt, was sich noch besser verwenden lässt als das, was man vorher hatte. Also, na gut, jetzt wo ich sage, merke ich, ist vielleicht doch nicht so. Aber na gut, irgendwie fand ich es recht merkwürdig. Mhm. Ist nicht so ganz intuitiv, ne? Er ist übrigens, wenn da in der Kokerei, wenn die das Koks frisch produziert haben, dann fahren die das in so riesigen, wie so Kohleloren aus der Anlage raus, und dann wird das Koks gelöscht, weil das ist ja, das glüht ja und ist ja sehr heiß, und dann kommt das praktisch unter so ein Silo, was mit Wasser gefüllt ist, und dann wird einfach Wasser reingekippt und dann steigt natürlich eine riesige Dampfwolke auf. Ja, ich vermute mal, wahrscheinlich ist die auch ein bisschen schmutzig, aber in erster Linie ist das halt Wasserdampf. Und das ist schon recht imposant. Kann man auch für diejenigen, die mal in der Gegend sind, es gibt in Bottrop, da gibt es zwei Halden. Das Ruhrgebiet ist ja voll von Halden. Also Halden sind, also wenn man da durchfährt und denkt, oh guck mal, da ist ein Berg, ist das kein kein Berg, sondern wahrscheinlich eine Bergehalde. Also das ist Abraum aus den Bergwerken, der da angehäuft wurde. Gibt es übrigens auch eine Liste in der Wikipedia, werde ich mal verlinken. Und in Bottrop gibt es zwei Halden. Das eine ist Halde Beckstraße und Halde Prosper. Halde Prosperstraße. Die beiden, die befinden sich praktisch direkt nebeneinander. Dazwischen gibt es nur eine Bahnlinie. Auf der Halde Prosperstraße ist das Alpine Center. Es ist so ein Indoor-Skipark. Mhm. Und nebenan auf der Halde Beckstraße steht oben der Tetraeder drauf. Das ist so eine Kunstinstallation aus Stahl, vermute ich mal. Mhm. Also so wie eine Pyramide mit dreieckiger Grundfläche. Und in dieser Pyramide sind, ich glaube, zwei Plattformen aufgehängt, inklusive der Treppen, die man braucht, um da hochzukommen. Mhm. Und wenn man da oben ist, auf dem Tetraeder oder einfach nur auf der Halde, dann hat man einen schönen Blick auf die Kokerei. Und wenn die da gerade Koks löschen, dann kann man das auch von da ganz, ganz schön beobachten. Gut, ja. So, dann waren wir, gut, also 1834 war das erste Durchteufen der Mergelschicht. Dann 1839 hat das erste Mal der Abbau von Fettkohle stattgefunden, und zwar auf Kronprinz zwischen Essen und Mülheim. Dann 1850 wurde in Mülheim an der Ruhr der erste Kokshochofen gebaut oder eröffnet, in Betrieb genommen, wie auch immer. Also die ganzen Informationen beziehe ich jetzt aus dem Ruhrguide, nennt sich das, glaube ich, ist auch verlinkt. Hm. 1873, also kurz nach dem Deutsch-Französischen Krieg, gab es dann im gesamten Ruhrgebiet schon 250 Zechen. So, und diese Zechen sind, haben sich von Süden her ausgebreitet. Also das Ganze hat eben in, entlang der Ruhr hat es begonnen, weil die Kohleflöze dort eben sehr geringe Tiefen aufwiesen, und dort die Kohle entdeckt wurde und es dort relativ günstig war, die Kohle abzubauen. Und wenn dann Teile ausgekohlt waren oder wenn es teurer wurde, an die tiefer liegenden Kohleschichten zu kommen, dann wurden eben auch weiter nördlich weitere Zechen aufgemacht. Und somit hat sich das Ruhrgebiet dann eben von der Ruhr Richtung Norden ausgebreitet und heißt heute aus genau dem Grund Ruhrgebiet, ne? Weil es war eben damals das Kohlerevier an der Ruhr und hatte somit seinen Namen weg, auch wenn es sich von da dann weiter Richtung Norden ausgebreitet hat. So, und die Kohleflöze haben also von Süden nach Norden hin Gefälle. Ne? Also an der Ruhr lagen sie noch recht hoch. Richtung Lippe lagen sie dann schon recht tief. Ne? Also da sprechen wir dann von so Teufen von über 1000 Meter, also 1200, 1300 Meter. Das heißt, da ist es dann relativ teuer, Kohle zu fördern, weil man einfach tiefer graben muss. Ne? Und ist wahrscheinlich auch vorher, bevor man irgendwelche Bohrungen vornimmt, man nicht so genau weiß, was man da unten findet. Und man muss erstmal mehr investieren, um herauszufinden, was da unten denn so vor sich geht. Hm. Genau. Also das Ruhrgebiet dehnt sich von Süden nach Norden aus, und das betrifft natürlich nicht nur die Zechen, sondern auch die Städte. Also 1840 erreichen die Zechen den Hellweg. Der Hellweg ist eine Handelsroute, noch aus der Zeit der Hanse, komme ich später nochmal zu. Also da sprechen wir dann von den Städten Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund. Und 25 Jahre später, also 1865, erreichen die Zechen dann die Emscher, also so Städte wie Oberhausen, Bottrop, Herne und Castrop. 1880 erreichen sie dann Recklinghausen. Und um 1900 herum erreichen sie dann die Lippe, also das nördliche Ruhrgebiet. Mhm. Also Dorsten zum Beispiel hatte in seiner Geschichte drei verschiedene Bergwerke, die dann peu à peu später zusammengelegt wurden und dann wurden einzelne Schächte dicht gemacht und so, aber die drei Schachtanlagen, Baldur, Fürst Leopold und Wulfen, die wurden dann später zusammengelegt. Also Baldur wurde zugemacht und gehörte dann zu Fürst Leopold. Dann haben Fürst Leopold und Wulfen sich zusammengetan. Und irgendwann, Anfang der 2000er, wurde Fürst Leopold Wulfen dann zusammengelegt mit der Zeche Westerhold in Gelsenkirchen-Hassel, glaube ich. Dann war es das Bergwerk Lippe. Und die haben dann, glaube ich, 2008 oder 2009 haben die dann letztendlich zugemacht. Ne? Also, genau, also ja, also um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert herum, war die Ausdehnung nach Norden so mehr oder weniger abgeschlossen. Was man damals, ja, was damals natürlich noch nicht so ganz klar war, aber weiter nach Norden sollte der Steinkohlenbergbau dann nicht wachsen und ist dann eben auch der Ballungsraum Ruhrgebiet nicht gewachsen. So, das sind Dinge, da komme ich dann später nochmal im Detail drauf zu sprechen. Jetzt muss ich mal gucken. Aber wir haben 5 vor. Gut, also ich habe noch einiges auf dem Zettel. Wir werden das auf jeden Fall in zukünftigen Episoden nochmal. Achso, das nächste Thema ist ein ganz kurzes. Wenn es dir recht ist, können wir da nochmal kurz drauf eingehen. Ich hatte mir nochmal herausgeschrieben, wie es mit der Verkehrsinfrastruktur im Ruhrgebiet so aussieht und wie die sich entwickelt hat. Also ich hatte ja gerade schon mal den Hellweg angesprochen. Der geht zurück auf die Zeit der Hanse. Also im 14. bis 16. Jahrhundert gab es 16 verschiedene Städte im heutigen Ruhrgebiet, die zur Hanse gehörten. Darunter übrigens auch Dorsten. Dorsten an der Lippe gelegen, war mal recht bekannt für Bootsbau. Damals war die Lippe noch beschiffbar, scheinbar. Ist jetzt heute aufgrund von Stromschwellen und so nicht mehr der Fall. Damals war das für ausreichend kleine Boote wohl noch der Fall. Und der Hellweg bezeichnete damals eine Handelsroute, so, ich würde mal sagen, in etwa zwischen Ruhr und Emscher. Dazu gehören dann die Städte Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund. Aber dann zur Zeit der Industrialisierung wurde die Verkehrsinfrastruktur dann nennenswert ausgebaut. Also zunächst einmal wurde mit Hilfe von Schleusen die Ruhr beschiffbar gemacht und eine Mehrheit der Steinkohle, die in der Region abgebaut wurde, wurde dann auch über die Ruhr transportiert. Und das heißt natürlich in westlicher Richtung zum Rhein. Und die Ruhr mündet in den Rhein in da, wo heute Duisburg Ruhrort ist. Ich glaube, Ruhrort gehörte damals noch nicht zu Duisburg, aber gut, wie dem auch sei, an der Mündung entstand damals, oder vielleicht gab es auch schon einen Hafen, aber zumindest ist der in der Zeit stark angewachsen, weil die Kapazitäten immer und immer wieder zu klein waren, weil die Transportvolumen immer weiter angestiegen sind und der Hafen wurde ergänzt und erweitert. Und ich vermute mal, dass es heute immer noch so ist, aber zumindest so in den 90ern war Duisburg der größte Binnenhafen der Welt.
Oh, tatsächlich.
Ja, ja. Also an der, und von da wird natürlich, ich weiß gar nicht, wie viel da umgeladen werden muss, ne? Also ich kann,
Also größte im Sinne von Umschlagsmengen.
Ja, wahrscheinlich, genau. Also wahrscheinlich irgendwie in Tonnage wird das gemessen oder so. Ja. Ne? Ich überlege gerade, ob dann, weil Kohle ist ja nicht Container oder so, sondern Schüttgut. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Ruhrort auf irgendwie andere Schiffe, ja, wahrscheinlich nicht. Auf dem Rhein verkehren wahrscheinlich immer noch die gleichen Binnenschiffe die Ruhr ist, wer die mal gesehen hat, die ist nicht allzu groß. Ich dachte jetzt an die Kanäle, die es mittlerweile gibt, aber gut, kann sein, dass in Ruhrort auch dann irgendwie das Verkehrsmittel gewechselt werden muss und vielleicht dann auf ein größeres Schiff gewechselt wird. Aber selbst wenn nicht, spätestens in Rotterdam, wo dann der Rhein, der da dann nicht mehr so heißt, der heißt der Waal, beziehungsweise irgendwas, ja, weiß nicht mehr. Der teilt sich in zwei, der Rhein in den Niederlanden, und der eine Arm heißt Waal, der andere fällt mir gerade nicht ein. Und in Rotterdam muss die Kohle dann sicherlich auf seegängige, oder wie sagt man, seefähige Schiffe umgeladen werden, die einfach größer sind als die Binnenschiffe, die den Rhein hoch und runter fahren. So, aber irgendwann reichte die Ruhr halt nicht mehr aus, und 1899 wurde der Dortmund-Ems-Kanal eröffnet, der, also in Dortmund wurde ein Hafen gebaut und dieser dann mit der Ems verbunden und somit mit der deutschen bzw. niederländischen Nordseeküste. 1914 wurde der Rhein-Herne-Kanal eröffnet, der also den Rhein mit Herne verbindet, und da gibt es dann so einen Stichkanal, der rüber zum Dortmund-Ems-Kanal führt und da die Verbindung herstellt. Und 1930 wurde der Wesel-Datteln-Kanal im nördlichen Ruhrgebiet eröffnet. Und mein Elternhaus steht übrigens in direkter Nähe zum Wesel-Datteln-Kanal, also direkt um die Ecke ist der, da bin ich praktisch aufgewachsen. Daher kenne ich die Binnenschiffe, die da meistens beladen in westlicher Richtung langfahren und meist unbeladen in östlicher Richtung. Und genau, und die verbinden das nördliche Ruhrgebiet und ursprünglich die Zechen und andere Industrien, wie jetzt die chemischen Werke in Mahl, mit dem Rhein. Und in Dorsten musste übrigens, um den Wesel-Datteln-Kanal zu bauen, musste die Lippe damals umgeleitet werden, der Fluss. Also, also muss dir vorstellen, die Altstadt von Dorsten hatte ursprünglich, als es nur die Altstadt war, hatte sie eine Stadtmauer und drei verschiedene Tore, glaube ich. Also im Süden das Essener Tor, Osten Recklinghäuser Tor, im Norden das sogenannte Lippe-Tor, weil es war eben das Tor von der Stadt hin zur Lippe, und die Lippe befand sich direkt eben an diesem nördlichen Tor. Und das ist heute ganz anders. Also bis vor ein paar Jahren gab es da noch ein Einkaufszentrum, das ich dementsprechend Lippe-Tor nannte, befand sich aber nicht an der Lippe, sondern direkt am Kanal, weil die Lippe sich damals zwar dort befand, aber dann ungefähr 500 Meter nach Norden verschoben werden musste oder umgeleitet werden musste, damit man den Kanal dann auch zwischenpacken kann. Genau, und ja, hast du noch 2-3 Minuten? Dann schließe ich das einmal ab. Gut, weil das sind die Schleusen gewesen, und neben den Wasserstraßen spielte die Eisenbahn natürlich noch eine wichtige Rolle. Und ich finde, man merkt bis heute, dass, also wenn man mal so als Person durchs Ruhrgebiet reist, merkt man an der einen oder anderen Stelle, dass das Eisenbahnnetz in der Region wahrscheinlich eher auf die industrielle Nutzung ausgelegt war, als jetzt auf die Personenbeförderung. Also zum Beispiel gibt es ein paar Bahnhöfe, die heutzutage überdimensioniert scheinen. Wenn du in Wanne-Eickel stehst oder Oberhausen, oder ich glaube Hamm zum Beispiel hat auch einen recht großen Bahnhof, wobei ich da selten bin. Wenn du da stehst und auf den Zug wartest und du mal die Bahnsteige oder Gleise zählst und darauf achtest, wie viele Züge da durchkommen, kann man das Gefühl haben, dass die Bahnhöfe ein bisschen zu groß sind. Das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, dass es Zeiten gab, wo die nicht überdimensioniert waren, sondern
Also stark auf den Güterverkehr ausgelegt gewesen. Ja.
Genau, würde ich mal so vermuten. Ne? Also Wanne-Eickel zum Beispiel, wo ich öfter umsteige, wenn ich von Kiel aus nach Dorsten fahre. Da stehe ich dann und warte auf den Zug. Da gibt es auch noch der Punkt ist, der Bahnhof ist recht groß, gemessen an dem, was da heute so verkehrt. Ja.
Aber gibt es jetzt Pläne, das irgendwie, in Wohnsiedlungen umzuwandeln?
Ich habe vor ein, zwei Jahren mal irgendwie was gelesen von einem Plan der nordrhein-westfälischen Regierung, 150 Bahnhöfe in ganz NRW zu modernisieren. Also Dorsten gehörte damals nicht dazu, aber der wird aktuell umgebaut. Ist der Fläche nach auch ein recht großer Bahnhof, auch wegen so industrieller Nutzung und so. wenn man als Person langfährt.
Da stellt sich ja schon die Frage, ne, wie man die Infrastruktur dann auch anpassen will. Weil ich meine, unabhängig davon, in welche Richtung sich jetzt das Ruhrgebiet entwickelt, kann man ja davon ausgehen, dass jetzt die großen Transportmengen ja für die Zukunft nicht mehr unbedingt zu erwarten sind. Ne? Auch im Zusammenhang eben mit Digitalisierung, dass natürlich ein großer Teil des Handels jetzt auch entweder digital oder in Form von Dienstleistungen geschieht.
Ja.
Das muss sich ja irgendwann dann auch in der Infrastruktur niederschlagen.
Tut's auch sicherlich. Ich wüsste jetzt nicht, dass das irgendwie bei großen Hauptbahnhöfen ansteht. Aber es gibt sicherlich Teile des Schienennetzes, bei denen das durchaus der Fall ist. Also ich meine, Dorsten hatte ursprünglich einen Zechenhafen, ne, direkt am, ja, am Kanal und die entsprechenden Eisenbahnlinien. Und mittlerweile wurde das alles zurückgebaut und die Bahntrassen wurden entfernt. Wahrscheinlich ist in den Jahrzehnten, wo die einfach brach lagen. Also in meiner Kindheit gab es einfach so ein paar Eisenbahnlinien. Ich kenne die gar nicht anders als eben alte Eisenbahnlinien, die nicht mehr genutzt werden. Ich weiß nicht, ob man da noch irgendwie jahrzehntelang darauf gehofft hat, dass man die irgendwann mal wieder braucht. Ja, aber mittlerweile wurde da ziemlich viel zurückgebaut. Aber das betrifft dann eben Infrastruktur, die vom Personenverkehr gar nicht genutzt wird. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich früher zur Halle gefahren bin, wo ich Basketball gespielt habe, dann musste ich durch so einen Tunnel durch, der führte unter einer Eisenbahnlinie lang. Und da ist halt, selbst als ich klein war, ist da nie ein Zug lang gefahren, weil die war halt nicht mehr in Betrieb. Aber es gab sie noch. Und irgendwann vor ein paar Jahren haben sie angefangen, das alles abzureißen. Also diese Unterführung ist mittlerweile weg. Und das ist so eine Sache, obwohl ich gerade sagte, dass man heute merkt, dass das ursprünglich auf industrielle Nutzung ausgelegt war. Wird das heutzutage auch zum Vorteil. In der Region gibt es mittlerweile ein ziemlich gut ausgebautes Netz von Radwanderwegen und viele von denen verlaufen entlang alter Eisenbahntrassen. Mhm. Das ist für Radwege natürlich sehr gut, also oft sind die ein bisschen erhöht oder sind irgendwie rechts und links eingefasst durch so Erdwälle. Aber das meine ich gar nicht mal so sehr, sondern die alten Trassen sind zum einen recht breit und zum anderen sind die sehr eben, einfach weil Züge mit Steigungen nur schlecht zurechtkommen.
Ja, klar. Ja,
und dann hat man halt eben die Eisenbahnlinie, also die Bahnschwellen und alles und den Schotter entfernt und hat dann da einen Radwanderweg hin asphaltiert. Oder was auch immer. Und eben auch an der Unterführung, die ich eben meinte, die ist jetzt auch nicht mehr da, sondern da ist jetzt ein Kreuz zweier Radwanderwege oder ein Radwanderwege.
Ja, das ist ja auch eine schöne Entwicklung, ne, im Hinblick auf Vergrünung und nachhaltigen Lebensstil. Das passt ja dann irgendwie dann auch in die Zeit.
Genau. So ist es. Ja, dann gut, wäre ich am Ende dieses kleinen Themas. Als nächstes können wir dann noch über so Dinge sprechen, wie das Ruhrgebiet als Siedlungsraum und wie sich die Einwohnerzahl entwickelt hat und wie die Städte gewachsen sind. Und dann habe ich noch zwei Beispiele aus dem Ausland dafür, wie es einer Region auch ergehen kann, die mit ähnlichen Problemen vielleicht zu kämpfen hat oder eine ähnliche Entwicklung genommen hat, wie das Ruhrgebiet. Aber da haben wir heute keine Zeit für. Du willst weg und dann würde ich sagen, können wir es an der Stelle am besten beenden, ne?
Genau.
Oder willst du noch was loswerden? Jetzt.
Nö, erstmal nicht. Gern beim nächsten Mal dann.
Gut. Ja, alles klar. Sehr schön. Dann, wir haben jetzt noch keinen Plan, wann wir die nächste Folge aufnehmen, aber da das ja eine Fortsetzung wird, würde ich mal sagen, machen wir das möglichst bald.
Ja, klar, kriegen wir hin, oder?
Ja, denke ich. Also das hier versuche ich morgen am 21. zu veröffentlichen, an dem Tag, wo auf Prosper Haniel das letzte Stück Kohle gefördert und an Herrn Steinmeier übergeben wird. Und ja, ich denke mal, vielleicht irgendwie kurz nach Weihnachten oder so setzen wir es hier fort.
Ja.
Und ja. Vielleicht wird es auch 2019. Wir wünschen euch erstmal frohe Weihnachten.
Ja, frohes Fest.
Genau, Prophylaktik und für alle Fälle einen guten Rutsch. Und wir melden uns so bald wie möglich wieder. Ne?
Jo.
Gut, alles klar. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Hey, Micha hier nochmal. Da das eben ein bisschen kryptisch war und auch unvollständig, möchte ich nochmal eben die Liste der Dinge vervollständigen, die wir in der nächsten Episode beziehungsweise dann in den nächsten Episoden noch besprechen möchten. Zunächst einmal soll es noch um den Agglomerationsprozess im Ruhrgebiet gehen, also darum, wie aus der Provinz zwischen Ruhr und Lippe die Metropole wurde, die sie schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts war und auch heute mehr oder weniger noch ist. Dann wollen wir ganz allgemein den Strukturwandel der letzten zwei Jahrhunderte besprechen. Anschließend habe ich noch zwei Extremfälle, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und mit Extremfälle meine ich, dass es in anderen Ländern zwei Orte gibt, die auch mit den Konsequenzen des Bergbaus zu kämpfen haben, aber ja, in der einen bzw. anderen Hinsicht noch mehr als das Ruhrgebiet. Was genau ich damit meine, erkläre ich dann in der nächsten Episode. Außerdem habe ich mir nochmal angeschaut, wie viel Steinkohle im Ruhrgebiet denn überhaupt insgesamt gefördert wurde. Das habe ich natürlich nicht selber berechnet, sondern habe das nachgeschlagen, habe dann nur ein bisschen rumgerechnet, damit ich es mir noch leichter vorstellen kann. Das finde ich ganz interessant, weil hinsichtlich der Bergschäden und den Ewigkeitsaufgaben ich es mal ganz interessant fand, eine Vorstellung davon zu bekommen, was für eine Menge Kohle, ob jetzt Masse oder Volumen, da unter der Erdoberfläche jetzt fehlt. Genau, dabei belasse ich es erstmal, mehr dann dazu in der nächsten Episode. Und außerdem wollen wir natürlich noch die Subventionen besprechen, die der deutsche Staat in der Vergangenheit gezahlt hat, um den Ruhrbergbau oder Steinkohlebergbau insgesamt noch länger am Leben zu halten und um die negativen Auswirkungen eines Anpassungsprozesses infolge des Zechensterbens nicht unbedingt zu verhindern, aber zumindest herauszuzögern. Und das sind die Subventionen, die jetzt Ende des Jahres auslaufen. Oder streng genommen stimmt das nicht. 2019, 2021 werden auch noch Subventionen ausbezahlt, aber gut, das sind eher Details. Und was wir sicherlich auch noch besprechen werden, ist, und da sind wir dann bei recht handfesten ökonomischen Themen, also zunächst einmal werden wir den sogenannten Resource Curse besprechen. Im Wesentlichen geht es da um den Zusammenhang zwischen der Ausstattung einer Region mit natürlichen Ressourcen und dem Wirtschaftswachstum dieser Region. Und es scheint so, dass ein großes Rohstoffvorkommen oft hinderlich ist für das Wirtschaftswachstum der Region und dass man auf den Ausverkauf dieser Rohstoffe nicht wirklich eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung aufbauen kann. Und in dem Zusammenhang sprechen wir dann noch über das sogenannte Dutch Disease, also die holländische Krankheit. Also, das folgt dann in der nächsten Episode. Ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber ich wollte zumindest mal kurz darauf hinweisen, was denn da jetzt noch alles kommen soll. Und im Rahmen der Recherche, die wir noch anstellen werden, Um euch das näher zu bringen, stoßen wir bestimmt auch noch auf das ein oder andere Thema, das wir dann noch hinzufügen werden. Also, wie dem auch sei, nochmal schöne Feiertage, eventuell schon mal guten Rutsch. Wir hören uns wahrscheinlich schon bald wieder. Also bis dahin. Tschö.
Ich höre nur Spliffs und Soulplatten knistern.